Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Erschrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen in unserer pickepackenvollen Woche zurück auf die FIA WEC, auf das Rennwochenende von Spa-Francorchamps mit dem historischen Sieg von BMW mit einem 1-2 hat man sich dort durchgesetzt bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps mit einer ja dann doch sehr ausgewieften Strategie, kommen wir gleich zu sprechen. Genauso auch schauen wir dann auf das, was wie gesagt im Rennen dann genau passiert ist, analysieren das Ganze dann nochmals für euch und schauen natürlich auch auf die Zukunft, denn was rund um Spa passiert ist, ist auch in gewisser Weise zukunftsträchtig, was das Thema auch für das dann bald abgesandte Team für Alpine ist, aktuell ja Signatec, das Einsatzteam, aber man hält wohl Gespräche, aber das hat man wohl doch irgendwie wieder verworfen, so zumindest die offizielle Aussendung. Alles das, was wir aus Spa wissen, gibt's jetzt in dieser aktuellen Ausgabe GT Talk. Und wir nehmen euch dann natürlich auch noch ein bisschen mit zum 24-Stunden-Rennen und schauen nochmal auf das, was euch erwarten wird. Mein Name ist Lukas Schoms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Ja, das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Eines, was wie gesagt schon sehr, sehr spektakulär war, keine Frage. Und darauf blicken wir jetzt eben miteinander noch so ein wenig zurück. Und das eben mit ja einem Rennverlauf, der ja dann doch sehr, sehr wild war, keine Frage. Eine Strategie, die man selber als Miracle, also als Wunder bezeichnet hat, die Wunderstrategie für BMW. Und das hat René Rast bei den Kollegen von Sportscar 365 gesagt und das ist etwas, was BMW ja als historisch gilt. Lange, lange hatte man dann doch gebraucht mit dem neuen Hypercar bzw. mit dem neuen Langstreckenprogramm, was man ja eben seit ein paar Saisons ja auch schon an den Start gebracht hat. Porsche hat schon mehrere Siege einfahren können. Klar, die Konkurrenz der GTP-Fahrzeuge ist groß und auch die Konkurrenz natürlich der reinen LMH-Hypercar-Fahrzeuge. Dennoch hat man sich jetzt durchsetzen können mit diesen 6 Stunden. Wir blicken nochmal detailliert auf dieses Rennen zurück. Vorne ja, Überraschungspol, muss man ja ganz klar sagen, war die Mannschaft von Peugeot, die sich ja dort gut präsentiert hat, dann schon am Freitag in dieser Hyperpole-Qualifikation. Und das sah, wie gesagt, wie folgt aus. Dort hat man wirklich stark sich durchsetzen können mit Loic Duval, Michael Jacobsen und Theo Pourchaire. Jacobsen ja diese Zeit gefahren mit 2 Minuten und 6,53, also 2 Minuten glatt, 6,53, so war die Zeit. 0,043 Sekunden Abstand zu Will Stevens Nominator und Louis de Letras Alpine, sogar dann in reiner Startreihe 2 mit Da Costa, Milesi und Habsburg, Marco Vecchione und Victor Martins durften sich dann auf Platz 4 dort hinter einreihen. Cadillac dann auf 5 sogar, dicht gefolgt von den beiden Aston Martin Fahrzeugen. Hätte man so auch nicht gedacht, die Fahrzeuge der 009 und 007 folgen dann auch in einer Startreihe mit den Positionen 6 und 7. Dann kommen so richtig erst die Favoriten hervor, nämlich Antonio Foucault, Miguel Molina und Niklas Nielsen mit Platz 8. Dann auch wieder nochmal ein Peugeot mit Platz 9, Paul Di Resta, Stoffel Van Dorn und Nick Cassidy. Und dann kommen die beiden BMWs auf 10 und 11. Ich sag mal, das sind ja noch Positionen, die man von BMW in gewisser Weise fast schon nicht erwarten konnte, aber wo man sie ja vielleicht mal öfter vorfinden könnte, auch in den vergangenen Saisons. Aber da fragt man sich, oder hat man sich auch generell im Qualifying so ein bisschen gedacht, ja, wo bleibt der Rest? Nämlich Conway, Kobayashi, De Vries nur 12. Dann der weitere, der privat eingesetzte, von AF Corse eingesetzte Hypercar von Kubica, Hansen und Jefier auf nur Platz 13. Und der dritte Ferrari im Bunde nur auf der 15, dicht gefolgt vom 8. Toyota mit Buemi, Hartley und Hirakawa. Also so richtig überzeugen konnten sie nicht. Die waren auch im Qualifying relativ weit weg. Also das war etwas, was man sich so hätte nicht vorstellen können, wenn wir ehrlich sind, in der reinen in der Vorqualifikation vor der Hyperpole, also um das Ausscheiden, muss man sich mal vorstellen, war man dann doch auf Seiten von Toyota auch in gewisser Weise sehr weit weg. Also 0,784 Sekunden war man mit der 7 zurück und mit der 8 mit Buemi, Hartley und Hirakawa sogar 1,356 Sekunden zurück. Also das ist schon der Wahnsinn. Auch bei Ferrari eine Sekunde zurück gewesen mit der 51, die 83 mit Tiefigi, Kubica und Hansen. Da war man sogar eben auch schon deutlich zurück, nämlich das mit knapp einer Sekunde. Man war mit 0,969 Sekunden eben zurück auf die beste Zeit, die dort gefahren ist, nämlich die von Da Costa, Milisi und Habsburg, die dann im Qualifying vor der Hyperpole die schnellste Zeit gedreht haben. Aber wie gesagt, Peugeot dann dementsprechend auf Pole, so sah dann auch das Starting Grid aus. Und das war dann auch in gewisser Weise ein Rennergebnis für so eine erste Startphase, die man sich auch nicht hätte vorstellen können, dass Peugeot mal so ein Rennen dann eben von vorne angehen konnte. Die Startphase, ja, sie war durch dann doch sehr viele Positionskämpfe geprägt. Unter anderem natürlich der Jota Cadillac gegen einen der Alpines und die man sich dann durchsetzen musste. Aber lange, muss man sagen, hielt die Führung nicht für die Peugeot-Mannschaft. Nämlich bei Jota mit der 12. Dort hat man sich dann doch relativ schnell einigen können und durchsetzen können, dass man dort ja die Pole von Peugeot dann doch relativ schnell aus den Geschichtsbüchern zumindest für die Köpfe verstreichen will. Nämlich nur hat 30 Sekunden diese ganze Führung dann doch genau gedauert, dass man dann doch wieder die Führung an der Spitze übernehmen konnte. Der Start generell, muss man sagen, war jetzt nichts für schwache Nerven, der LMGT3-Start, wenn wir da nochmal drauf schauen, ASP, Lexus ja die Pole-Position für sich entscheiden können, der hat auch dann die Rennphase, zumindest die Anfangsphase dort etwas bestimmen können, aber dort hatte man zumindest aus der Ford-Sicht mal mächtig was dagegen, die 77 mit Paul gegen Van Rompuy, das war so die Szenen, die die Anfangsphase dort bestimmt haben in der LMGT3-Klasse. Ein Duell, was sich über mehrere Runden und auch mehrere Kurven definitiv bestimmen sollte. Der Ford Mustang dann doch mit mehr Power unterwegs. Das hat man ganz klar gesehen aus den Beschleunigungsphasen. Einfach mit dem Drehmoment, die dieses Fahrzeug mitbringt, ist schon echt der Wahnsinn. Und auch Paul mit einer Wahnsinns Überholmanöver dann in Eau Rouge und Radion und das sorgte dann dafür, dass er die Führung übernommen hat. Aber dann, ja, wenige Minuten später sorgte er dann für die erste Safety-Car-Phase in diesem Rennen. Dort in dieser Doppel-Rechtskurve vor Blanchimont ging es dann an der Kartstrecke für ihn ins Kiesbett, drehte sich aus eigener Kraft raus, war im Kiesbett schon so ein bisschen mit seinem Reifen eingetaucht und dort gab es dann eben die erste Neutralisierung des Rennens. Dort hieß es dann nach dem Restart wieder Positionskämpfe en masse, unter anderem einige Überholmanöver wieder gegen die 94, die 35 dann vorbeigefahren an dem 94er Auto, die Alpine von Ferdinand Habsburg, also dann vorbei an dem Auto von Le Duval. Gab dann noch die Kämpfe von Ferrari interner Seite, Giovinazzi gegen Hansen, auch wieder Eau Rouge Radion und dort ging es dann ja besser aus tatsächlich für Antonio Giovinazzi, der dann innen war, der sich dort durchgesetzt hat und damit dann auch seinen Unmut gegenüber das privat eingesetzte Fahrzeug dann aussetzen konnte. Dann wieder gab es Kontakt, nämlich im ja, sehr wuseligen Verkehr dieses Rennens, nämlich man wurde dort in gewisser Weise Opfer bei The Band Mantai mit Shahin, Pera und Leeds, nämlich mit dem Kontakt mit Bamba, Bourdais und Aitken, die sich dort mit dem 92er Mantai Porsche aufgerieben haben. Die Rennleitung hat das später als Race Incident gewertet, wo man sagen musste, ja, so richtig unschuldig waren da beide eigentlich nicht. In den Highlights bzw. im Replay hat man das nicht so wirklich aufdröseln können, wer jetzt da so richtig aufgezogen hat oder ob jetzt der Porsche, der dann doch ziemlich weit außen war, nochmal in das Cadillac-Fahrzeug von Jota nochmal eingelenkt hat. Es ist schwierig zu sagen. Feststand aber auf jeden Fall das Rennen für die 38 so gut wie gelaufen. Reifenschaden hinten links und dann nochmal an die Wand angedodged. Also die Strategie bzw. dann die Rennausgangslage für sie nicht gut. Dann kam so ein bisschen aus dem Nichts die Führung bzw. dann die Doppelspitze BMW Toyota hervor. Man hat diesen Splash-Boxen-Stop gemacht. Alle anderen waren so rund um die Stundenmarke dann drin. Und man hat dann gedacht, sich bei der 20, bei René Rast, der dort am Steuer war, und bei Brandon Hartley, die ja, ich sage es mal, noch ziemlich im Mittelfeld dieses Rennens unterwegs gewesen sind, zu sagen, komm, wir ziehen diesen Boxenstopp einfach mal schnell hervor, haben das ja dann ungefähr bei der halbe Stunden Distanz im Rennen gemacht. Und dort ist man dann eben, und konnte man sich eben einen gewissen Vorsprung herausfahren. Man hat dann relativ freie Strecke gehabt. Man musste nicht mit anderen um Positionen so wirklich kämpfen. Und das sorgte dann dafür, dass man sich relativ schnell dann auch nach vorne kämpfen konnte. Zumindest hat man sich dort weitestgehend im Hintergrund gehalten. Die 15 hingegen, die mit Kevin Magnussen und Antonio Giovinazzi beide duelliert haben, das war dann schon ein Duell, so nach 1,5 Stunden, was sich aufgerieben hat. Dort dann der Kontakt in Les Coms zwischen Magnussen und Giovinazzi. Ja, so richtig einig wurde man dann nicht. Die 51 ging ins Kies, berührte die Leitplanke noch ganz leicht, auch den dahinter folgenden Peugeot von Paul Di Resta. Aber so großartig viel passiert ist da zum Glück nicht. War einfach wieder eine klassische Rennsituation, wo sich beide nicht so wirklich einigen konnten. Und dort dann einfach, ja, in gewisser Weise beide so ein bisschen das Nachsehen hatten. Gerade natürlich Antonio Giovinazzi, der dann das Kiesbett nochmal mächtig durchflügt hatte. Dann gab es wieder eine Schrecksekunde in diesem Rennen. Dann muss man sagen, ging das alles soweit relativ, bevor diese Schrecksekunde gekommen ist, ziemlich, ich sag's mal, ohne größere Probleme durch. Nämlich gab es dann diese Gelbphase und vor 2 Stunden vor Ende des Rennens, machen aber erstmal nochmal dann das Ergebnis bei Halbzeitstand. Und das sah dann wie folgt aus: Frijns, Rast und Van der Linde mit ihrer Strategie. Übrigens gleichgestaltet worden wie bei Toyota mit Buemi, Hartley und Hirakawa. Dort lag man aber 23 Sekunden zurück. Also man hat sich dort dann doch einen mächtigen Abstand eingefangen. Alpine, die dann im Virtual Boxenstopp-Fenster führend waren, haben sich sogar noch vor Will Stevens, Nominato und Lully Deletras gesetzt, die dann 8 Sekunden dahinter folgen. Aber der Abstand, wie gesagt, war dann doch relativ deutlich unterwegs gewesen, dass man dann zur Hälfte der Renndistanz sich dort eingefahren hat, aus eigener Kraft. Dann, wie gesagt, schauen wir auf diese dann doch heikle Rennsituation der Pole-Setter. Hat man dann auf einmal gesehen, bei rund 2 Stunden 10 verbleibend, und der ist mal mächtig verunfallt, nämlich das Ganze unglücklich passiert mit dem drehenden 79er Mercedes aus der Mannschaft von Iron Lynx, Ziegler, Cressoni und Hedinus, die sich dort gedreht haben, die Mannschaft. Dort gab es aber wirklich keine Ausweichmöglichkeit für unseren sehr jungen Malte Jacobsen, der sich dann bei den Worldfeed-Kollegen mächtig entschuldigt hat. Für was eigentlich? Ja, er sagte, ja, so hat seine Schuld selber gesucht. Er meinte, die kalte Reifen wären so ein bisschen das Problem gewesen. Auch sagte er im Teamradio: I'm on cold tires. This GT spins in front. I cannot go anywhere. Like, oh, sorry, guys. Also, er hat sich da wirklich nochmal entschuldigt für diese kalten Reifen, wo er absolut gar nichts für kam mit neuen Reifen aus der Boxengasse, und das war dann eben ein Grund dafür, wo er sagte, ich kann da nicht mehr ausweichen. Aber auch der Interviewer der WEC sagt dann auch ganz klar, nein, das ist nichts, woran du Schuld hattest. Also das war auch der Schluss, ganz klar. Das waren einfach Verkettung unglücklicher Umstände rund um Malte Jacobsen. Dann gab es natürlich das Virtual Safety Car. Man hat ganz schnell bei BMW reagiert. Bei 2 Stunden, 8 Minuten verbleibend hat man dann die Boxengasse angesteuert und sich dort nochmal frischen Sprit und virtuelle Energie, so wie es schön in der Langstreckenweltmeisterschaft heißt, gesammelt. Der Stand, wie gesagt, war ja dann BMW, Ford, Toyota, Alpine, Ferrari und Aston Martin bei Grund der kurz vor der 4-Stunden-Marke, die man dort dann gefahren hat. Wie gesagt, der Peugeot unreparabel dann in die Box getragen und dann auch reingeschoben worden. Restart hat sich so ein bisschen auf sich warten lassen, aber das Chaos bzw. Überholmanöver gab es weiterhin en masse. Die 51 gegen die 12. Man muss sagen, die Cadillac-Mannschaft von Herzteam Jota, Norman Nato, da doch mächtig Zeit verloren. Hingegen Ferrari kam dann so, muss man sagen, in den letzten beiden Rennstunden nochmal mächtig hervor. Die 51 dort in einem mächtigen Aufholmodus, bis man dann tatsächlich eine Stunde später die 51 dort mit mächtigem Aufholpotenzial. Man war, wie gesagt, auf der siebten Position unterwegs, bis man dann ja unglücklicherweise die Segel streichen musste. Unfall in der ersten Kurve, also in der La Source, ging es dort für sie vorbei. Eine Stunde und zwei Minuten standen dort noch dann auf dem Timing Tower, wie man dann noch zu fahren hatte. Gab dann den Unfall mit der 32, beziehungsweise es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Auch wieder angeschoben von einem der Porsches. Müsste der von natürlich von Mantai gewesen sein, der DK Engineering, der 91er, sah schwer danach aus, als ob der dort beteiligt worden war. Aber das sorgte dafür, dass der WRT-BMW dort mächtig in den Ferrari reingekachelt ist und dadurch das Aus für Alessandro Perguidi gesorgt hat, dort das Auto auch nicht mehr in irgendeiner Weise fahrbereit. Das Auto hat so viel Betriebsmittel verloren. Das hat sich quer über die erste Kurve dann verteilt. Man hat das Auto dann ausgangs der Boxengasse abstellen müssen. Gab dann wieder die Möglichkeit, unter Gelb zu boxen, beziehungsweise es gab dann noch die Möglichkeit unter VSC. Das war so ein bisschen das Unglück, weil man eben musste bei der Achtermannschaft in die Boxengasse zu fahren. Virtuelle Safety Car darf man ja in der Boxengasse kompletten Sprit nachfassen. Bei Full Course Yellow ist das ja nicht der Fall. Deshalb macht man ja meistens Virtual Safety Car, Safety Car, Green Flag. Und so ist das ja dann unglücklicherweise für Toyota so gelaufen, dass man eben die Boxengasse so ansteuern musste. Die 36 von Alpine auch ebenfalls in der Box gewesen, musste dort dann zum Sprint nachfassen. Alle anderen lagen mittlerweile dann auf derselben Strategie, hingegen BMW sogar zu dem Zeitpunkt auf 1 und 2, der Ferrari ja mit der 50 dann unmittelbar dort hinter. Gab dann noch den Ausfall mit dem Lexus, der sich dort auch ebenfalls verabschiedet hat, auch in diesem Unfall beteiligt geworden ist. Gab den Restart, der ja relativ wenig Positionsplätze oder Positionswechsel hervorgebracht hat nach diesem Safety Car. Weiterhin die Doppelführung für BMW, Ferrari auf 3, Toyota mit der 7 auf der 4, Alpine auf 5 und die beiden Aston Martins dann gefolgt auf 6 und 7 und der Genesis auf der 8. Also die haben mächtig profitiert von das, was dann hinter ihnen passiert ist. Gab dann noch die Angriffslustigkeit der 09 gegenüber der Alpine. Aber das sorgte dafür, dass die 09 mächtig abgeflogen ist. Ganz klares Drüberziehen gegen Alex Riberas und man muss fast ganz klar sagen, ein Unverständnis, was sich dort aus meiner Sicht aufgebreitet hat, weil Antonio Felix da Costa einfach zu übermütig in dieser Situation gegen Alex Riberas unterwegs gewesen ist, konnte man jetzt nicht unbedingt verstehen. Und ich sag mal so, alles kommt im Leben zurück wie ein Frisbee. Wenige Momente später, muss man sagen, genau 10 Minuten später, ist Antonio Felix da Costa ein ähnliches Missgeschick passiert. Er drehte sich zumindest auch quer über die Gerade, das aber durch eigens Verschulden dort mächtig über den Körb gegangen. In Radion das Auto verloren und fast ein riesen Unfall produziert. Dort hinter die 007 von Aston Martin gewesen und dort ja fast einen T-Bound bekommen und dort dann starke Leistung von Gamble, sich dort nicht irgendwie Vollgas durchzufahren. Ich meine, er hat eine starke Ausweichmanöver gemacht, einfach gebremst und dann einfach geguckt, hoffentlich berühre ich den dort nicht. So, jetzt ging das Thema blockieren, beziehungsweise das Thema, wie verteidige ich Platz 2 zugunsten meines Markenkollegen, beziehungsweise sogar meines Teamkollegen intern, dann irgendwie dann doch noch zu verteidigen. Nämlich hieß es dann 15 Minuten vor Ende, you can go one step backwards on the brakes, Bias Kobayashi now pushing on 4-4, get off the radio. So, Das war das Thema. Also die Bremsballons bzw. die Bremseinstellung wurden dann nochmal verändert, wie man mit der Energie umging. Da musste man eigentlich nicht mehr viel danach schauen. Ehrlicherweise in diesem Rennen dort hinter gefolgt eben Magnussen, Foko, Kobayashi und auch Gamble, der ja auch noch das Alpine-Fahrzeug von Da Costa noch ausweichen musste. Aber dieses Konstrukt, muss man sagen, hat sich ja wirklich noch über die letzten 15 Minuten eben um Platz 2 gestritten. Und auch bei PMW war die Stimmung dementsprechend angespannt. Foko hat gedrückt bis zum geht nicht mehr, aber auch Kamui Kobayashi wollte unbedingt vorbei. Und auch klar, Tom Gamble hat sich auch gedacht, ja, irgendwie muss ich hier noch vorbei. Also das wäre das beste Aston Martin Ergebnis überhaupt in dieser WEC-Saison für Aston Martin und auch generell. Also das wäre ein absolutes Ausrufezeichen gewesen für die Aston Martin Mannschaft, wenn man dort irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätte, und die hatte man natürlich in diesem Rennen, aufs Podium zu fahren. Aber eine ja brachiale Verteidigungsstrategie von Kevin Magnussen wurde angewandt, dann später gegen Antonio Foko, der sich dort ja klar durchsetzen konnte gegenüber Kobayashi und Gamble, der ja übrigens noch an der 07 bzw. an der 7er Mannschaft von Toyota eben vorbeifahren konnte. Es gab ja, wie gesagt, die 007, die dann auf 4 gekommen ist, und die 7, die dann das Rennen auf 5 beendet hat. Aber so richtig angreifen konnte Antonio Foko dann nicht mehr gegenüber die 15, hieß also, Robin Freins behielt die Führung, und dort sicherte man dann auch den Sieg bei BMW dann auch letztendlich ab mit diesem 1-2-Sieg, dass man am Ende dann für sich entscheiden konnte. Und die Stimmung war umso mehr gelöst bei BMW, bei Team WRT, und generell hat das belgische Publikum sich sehr, sehr gefreut, dass man einen Heimsieg der Mannschaft Team WRT dort dann auch feiern konnte und feiern durfte. In der LMGT3-Klasse, die ehrlicherweise in diesem Rennen etwas untergegangen ist, gab es dann die Mannschaft Garage 59, die sich dort dieses Rennergebnis Platz 1 sichern konnten. Man war generell sehr, sehr gut im Rennen unterwegs mit Anders Au, mit dem Mann auf seiner Seite ist dann auch Marvin Kirchhöfer und Thomas Fleming. Das sind die drei, die dieses Rennen für sich entscheiden konnten. 2 Sekunden vor Ian James, Zachary Robichon und Mattia Drudi, Shahin Perra und Leeds auf 3, die ja noch mit den Kollisionen jeweils ja noch zu tun hatten. Ausgeschieden Akkodis ASP mit Rumpoy, David und Mawson, und auch Aaron Links mit Zegler, Cressoni und Idinus, die sich dort, wie gesagt, nach dem Kontakt mit dem Peugeot mit der 94 dann aus dem Rennen verabschieden mussten. Nicht so gut lief es hingegen, kein Vergleich zu dem Hypercar-Auto dann für die Team WRT-Mannschaft. Man hat sogar außerhalb der Punkte das Rennen beendet. In der LMGT3-Klasse bist du auf Corse noch auf 4, Garage 59 mit der 58 auf 5 und auf der 6 dann das Akkodis ASP-Auto mit der 87 mit Umbruchu, Schmid und Lopez, auf 7 dann der Mantai DK Engineering mit Cottingham, Bogoslawski und Güven, und auf 8 dann der TF Sport Corvette mit Dom McDonald, Edgar und Katzberg. Hören wir mal rein, was René Rast nach diesem Rennen gesagt hat. Er hat ja, wie gesagt, bei den Kollegen von Sportscar 365 schon von einem Miracle gesprochen, also von einer Wunderstrategie, beziehungsweise von einem Strategie, die seinesgleichen suchte. Und das sagte er unmittelbar nach dem Rennen.
It's a BMW day, and I think it came a long time, 3 years in the making. BMW and WRT deserved that double victory. We worked too hard, or they worked too hard in the couple of last months and years. And winning here in our home race is obviously something very special. But obviously those two legends next to me have done an incredible job as well. So big thanks to everybody. It's just an amazing day.
Das eben René Rast, der sich dort als Mitsieger feiern durfte, sagte, diese beiden Legenden sind auch noch dabei gewesen. Und diese beiden Legenden hießen Sheldon van der Linde und Robin Freins. Sheldon van der Linde, wenn wir da mal auf die Gesamtfahrerwertung schauen, auf 3 unterwegs, also alleiniger in dieser Meisterschaft. Also wenn man irgendwie Chancen auf einen WM-Titel hat, ja, ja, wird er wahrscheinlich den Kürzeren ziehen, weil er schon 10 Punkte Rückstand hat auf seine Teamkollegen, die jetzt aktuell auf 1 geführt sind. 9 Punkte Vorsprung vor Brandon Hartley und Hirakawa und sowie auch Sebastian Buemi, die nur einen Punkt aus diesem Wochenende rausgeholt haben. Also keine Pole oder sonstiges konnte man dort verzeichnen. Deshalb nur Platz 2 für sie nach diesem Sieg dann. Aus Imola ging es dann nur mit einem Zähler nach Hause. Platz 3 haben wir schon gesagt, Sheldon van der Linde, 25 Punkte, 10 hinter den Tabellenführern René Rast und Robin Freins. Kumui Kobayashi und Mike Conway sowie Nick de Vries nach den 15 Punkten. Platz 3 dann von Imola ging es dann nur mit 10 Punkten nach Hause mit Platz 5. Kevin Magnussen, Raffaele Marcello ging es dann mit 24 Punkten nach Hause, die man jetzt gesamt hat. 18 Punkte hat man geholt für den zweiten Platz, fünfte Position gesamt und Antonio Fuoco und Miguel Molina sowie Niklas Nielsen 23 Punkte, 8 aus Imola, 15 aus Bar, damit dicht gefolgt auf der sechsten Gesamtposition. Ja, mächtigen Dämpfer musste man jetzt eben machen für Alessandro Pegudi, Antonio Giovinazzi und James Calado. Nur 19 Punkte, die bleiben auch dort stehen. In Imola hat man eben Platz 2 und einen Punkt geholt für die Pole. Aber das bleibt jetzt auch weiterhin so bestehen. Deshalb für sie nicht die Angriffsposition, die man sich erhofft hatte in Richtung WM. Aber man muss sagen, es sind noch viele Rennen zu gehen. Wir haben jetzt ja dann Le Mans als nächstes und gefolgt davon sind ja noch die Rennen von Sao Paulo, von Circuit of the Americas, von Fuji und dann geht's weiter mit der 7. Runde in Katar und in Bahrain, wenn sie denn dann auch wirklich stattfinden sollten. Es macht sich ja zumindest mal die Runde breit, das können wir so ein bisschen auch schon voraussagen, dass die Türkei, also der Istanbul Park, zumindest sich als möglichen Unterstützer oder zumindest als mögliche Anspielstation bereitstellen sollte, wenn es denn zu einer Absage in Katar oder dann auch in Bahrain kommen sollte. In der Meisterschaft der LMGT3-Fahrzeuge ist Ricardo Pera, Richard Lietz und Yasser Shahin weiterhin vorne. 30 Punkte hat man dort geholt, beziehungsweise man hat sich die Führung damit jetzt geholt. Andres Au, Marvin Kirchhöfer und Thomas Fleming folgen mit 4 Punkten Abstand. 0 Punkte, wie gesagt, für die Sieger aus Imola, für Anthony McIntosh, Daniel Harper und Parker Thompson. Blake McDonalds auf 4 mit Johnny Edgar, Nick Katzberg und dann folgt Alessio Rovera, François Herriot und Simon Mann auf 5, die dann 10 Punkte zurück sind. Also in der LMGT3 bleibt es auch weiterhin spannend, auch für Le Mans. Und dann schauen wir auf das, was noch so passiert ist und auf das, was dann noch vielleicht kommen könnte. Nämlich Signatec-Team-Chef Philippe Signon sagt, man hofft, dass das Thema und die Zukunft des Teams nächsten Monat in Le Mans in gewisser Weise schon geklärt ist. Man will zumindest in der Langstreckenweltmeisterschaft weitermachen, aber mit einem anderen Hersteller. Das steht auf jeden Fall mal fest. Das französische Team ist ja schon seit 2013 mit der Marke Alpine bzw. mit Renault unterwegs. Das Team bzw. seit 2013 gehört der Muttermarke Renault ja dieses Team zu 49%. Heißt also, in gewisser Weise, man weiß nicht so unbedingt, wie es denn weitergeht. Während deutsche Medien, unter anderem ja Motorsport Total und auch Motorsport Magazin ja auch schon mit dem Thema BYD um die Ecke gekommen sind, dass man dort in gewisser Weise die Anteile von Renault dann übernehmen könnte und dort dann nächstes Jahr schon mit einem BYD-Fahrzeug, das dann das Chassis von Alpine, also man die grundkonzeptionellen Fahrzeugbestandteile weiterhin benutzen möchte, hat man ganz klar gesagt, nein, das ist bisher noch nicht diskutiert worden mit dem chinesischen Autoriesen. Man sagt, at the moment, there are a lot of rumors and there are still rumors. To be honest, Senior hat das eben gegenüber Sportscar 365 in Spa gesagt. We talk about BYD, so on, but I never met one person from BYD. My main job is to prove to everybody that we have a good level of performance and we are able to do a good job. Now we are in blue and we are still have a lot of things to do in blue after we will see. The main value of the team is the level of performance and result. Das in gewisser Weise ein Thema, also auf Deutsch übersetzt, wir haben bisher noch keinem von BYD gesprochen. Wir haben noch sehr viele Themen oder beziehungsweise Rennen noch für Alpine zu fahren. Now we are in blue and still have a lot of things to do in blue, also ist natürlich klar auf Alpine bezogen. Und man will eben weiterhin auch noch konkurrenzfähig dann mit dabei sein, auch in der nächsten Saison. Sportscar 365 hat zumindest verstanden, dass man das ganze Paket including oder mit auch dem Orica Chassis als Verkauf, wenn man das dann eben verkaufen möchte, dann auch anbieten möchte. Und das ist zumindest etwas, was einem Verkauf, zumindest in Richtung, egal wer es dann auch immer sein könnte, aber BYD, das hören wir jetzt auch schon in einigen Medien, dass man ja auch in der Formel 1 gewisserweise aktiv werden möchte, und das ist ja auch ein ganz großes Thema. Klar, Langstreckenweltmeisterschaft und auch natürlich Formel 1, zwei Sachen für BYD. Für das Thema Alpine könnte man für einen relativ guten Kurs wahrscheinlich dann schon in die Langstreckenweltmeisterschaft hineinsteigen. In der Formel 1 ist das ja schon immer ein etwas schwierigeres Thema, aber ich glaube, das sollte zumindest für den Autoriesen aus China, wenn man denn unbedingt in Europa an den Start gehen möchte, sollte das eigentlich finanziell nicht das große Thema sein. Aber dennoch muss man dort erstmal drauf kommen, und man will sich dort eben dann ganz groß positionieren. Mal sehen, was die Zukunft bringt. BYD ist zumindest mal, würde ich mal sagen, ganz stark in den Startlöchern, dies zu betreiben. Das eben die Zukunft in gewisser Weise so ein bisschen, was das Thema Signatec und auch dann Alpine angeht. Weiter geht's für die Langstrecken-Weltmeisterschaft nach dem großen Sieg von BMW. Man hat es ja selber gesagt, ein großer Brustlöser war es dann nach diesem dann doch sehr historischen Sieg, nach langer, langer Zeit, dass ein BMW mal wieder auf dem Siegerpodest stand und vor allen Dingen auch auf dem obersten Podium stand. Ist dann doch schon etwas länger her. Schauen auf das, wie gesagt, was dann für die WEC als nächstes folgt. Ist das 13,626 Kilometer lange Geschlängel von Le Mans, und das nämlich dann ab dem 10. Juni für euch dann auch wieder als GT Talk 24 Stunden Daily für euch dann auch wieder am Podcatcher zu finden. RTL bzw. Nitro wird für euch dann auch wieder übertragen, genauso wie Eurosport. Da hat man mit ersterem, mit Nitro, hat man dort den Vertrag mit der WEC dann auch verlängert. Also dort die Zukunft auch der Langstreckenweltmeisterschaft und der WEC aus Le Mans dann gesichert, was das Thema dann auch angeht bei Nitro. Schauen am Ende dieser Folge nochmal auf das, was euch erwartet. Wie gesagt, wir sind am Mittwoch. Wir haben für euch jetzt die Langstrecken-Weltmeisterschaft analysiert. Morgen gibt es dann, wie gesagt, die erste Folge GT-Talk 24 Stunden Daily, powered by TCL. Und dann gibt es, wie gesagt, die ersten News, beziehungsweise wir schauen auf das, was drumherum passiert. Wir schauen nochmal auf die Starterliste, wir schauen auf das Wetter und wir schauen so ein bisschen auf die ersten Eindrücke von den Campingplätzen, wie denn da man so bei den schwierigen Witterungsbedingungen denn an den Start geht. Dann am Donnerstag, wichtig, schon die erste Qualifying-Sitzung, nämlich mit Qualifying 1 und Qualifying 2, das Nachttraining, was dann ansteht, und Freitag natürlich dann Top-Qualifying. Dort gibt es dann, wie gesagt, die Folge. Am Freitag beschäftigt sich jeweils immer mit dem, was am Vortag passiert ist. Also dort findet ihr dann die Analyse aus dem Qualifying 1 und 2 für euch. Das dann, wie gesagt, für euch ab Donnerstag. Ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein. Wir hören uns dann, wenn ihr mögt, morgen wieder mit dem GT Talk 24 Stunden Daily. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier, wenn ihr mögt. Ciao, tschüss.
Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.